wer danken kann. Ursprünglich stand darunter mal Gottesdienst am 4. Oktober. Auf euren Zetteln, die ausliegen, den Predigtzetteln, steht am Ende stehen einige Terminangaben, die müsst ihr bitte streichen, weil die haben wir schon gehabt. Aber nach wie vor werden Helfer gesucht für den Weihnachtsmarkt. Und was hatten wir dann noch? Dankeschön. Und Weihnachten im Schuhkarton, so ist es. Ja, aber das, was da drunter steht, das trifft nicht mehr zu. Wer danken kann, Punkt, Punkt, Punkt. Sicher habt ihr euch gefragt, wie der Satz eigentlich weitergeht. Und ich habe mich das auch gefragt, wie geht der Satz eigentlich weiter. Ich habe jetzt einfach mal Mut, euch diese Frage zu stellen. Was würdet ihr sagen, wie müsste man diesen Satz vervollständigen? Deswegen stehe ich auch hier mit dem Mikro. Ich gebe euch mal das Mikro gleich. Wie würdet ihr den Satz vervollständigen? Muss nicht perfekt sein. Irgendeine Idee. Kann ich mal ein Handzeichen sehen? Wer hätte eine Idee?
Hat mehr vom Leben.
Hat mehr vom Leben, jawohl. Und?
Hat viel bekommen.
Viel bekommen, mhm.
Hat ein offenes Herz.
Aha. Der lobt Gott.
Ja, wer danken kann, der sollte das auch tun.
Okay. Habt ihr gehört, ja? Ja, gut. Okay. Sehr schön. Also wie gesagt, habe ich natürlich auch überlegt, wie kriegst du den Satz bloß fertig, und habe dann Folgendes, ohne jetzt den Anspruch auf, oh, das funktioniert ja gar nicht. Ah, so, der hat den Materialismus besiegt. Das ist mein Vorschlag für diesen Satz, mein ganz persönlicher Vorschlag. Rolf und Ruth und ich, wir waren vor einiger Zeit in Paris auf Dienstreise, und da ging es um Leiterschaft auf einer Konferenz, einer Weiterbildung, und dort wurde am Anfang die Frage gestellt, welches ist die größte Herausforderung für Sie in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt? Es kamen allerlei Antworten. Eine Antwort von einer Gruppe von schwarzen Pastoren aus der Gegend von Paris, die sagten, wir können keinen Raum finden, wo wir uns treffen. Da dachte ich, soll das ein Scherz sein? Aber es war kein Scherz, es war ernst gemeint. Das war wirklich das größte Problem dieser Gruppe von Gemeinden. Dann kamen noch einige andere, und plötzlich schoss mir das in den Kopf. Eigentlich, wir haben ja viele Probleme, aber das größte Problem ist Materialismus. Und ich habe mich gemeldet, es auch gesagt, und habe dann gemerkt, dass ganz viele zugestimmt haben. Vor allen Dingen weiße Pastoren haben zugestimmt übrigens. Materialismus. Die Definition von Materialismus, die ich im Wikipedia gefunden habe, ich gebe es zu, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Also in der Schule kriegt man dann schon mal irgendwas angestrichen, weil Wikipedia soll man nicht gucken, wenn man irgendwas sucht. Aber Pastoren dürfen das. Materialismus ist eine Lebenseinstellung, die hauptsächlich nach materiellem Besitz und Wohlstand strebt. Das ist Materialismus. Nee, das geht ja automatisch weiter. Das ist ja dumm. Du kannst nichts dafür. Da müssen wir mal eben ausmachen, die ganze Geschichte. Dann mache ich es mündlich. Okay. Ja. Warum sind so wenig Menschen auf die beste Nachricht der Welt ansprechbar? Warum interessieren sich so wenige dafür? Wir haben hier in dieser Stadt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kirchen. Und wenn es hier in diesen Kirchen die beste Nachricht der Welt gibt, wieso ist so leer? Warum? Weil die Menschen gerade in unserem Fleckchen Erde, in Deutschland, in Westeuropa, mittlerweile auch leider im Osten, zu sehr mit dem Streben nach Besitz und Wohlstand beschäftigt sind. Ja, auch Gemeindeleiter und Pastoren in Russland klagen inzwischen darüber. Das war früher nicht der Fall. Warum gibt es so wenige hingegebene Christen? Also Christen, die wirklich ihr Leben auf eine Karte setzen und sagen, Jesus, das ist es, in dir die Fülle haben, das ist das Glück. Weil Christen oft, selbst Christen, zu sehr mit dem Streben nach Besitz und Wohlstand beschäftigt sind. Sie sagen zwar, dass in Christus die Fülle ist, aber sie leben etwas anderes. Oftmals ohne sich das eigentlich bewusst klar zu machen. Eine Geschichte, die das entfaltet, was Jesus über Materialismus meint, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Also das Stichwort Materialismus taucht hier nicht auf. Es hat hier einen anderen Begriff, aber es ist egal, um die Sache geht es. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Eine Geschichte, die die Gefahr des Materialismus beleuchtet. Materialismus ist ein Begriff unserer Tage. Die Bibel nennt das Habgier. Schon mal gehört? Habgier. Das ist Materialismus. Habgier klingt ein bisschen dramatischer. Materialismus kommt harmloser daher, ist aber genau das Gleiche. Als die Römer kamen, wir haben ja dieses Jahr ein Jahr der Jubiläen, 60 Jahre Bundesrepublik, 60 Jahre DDR, 20 Jahre Mauerfall. Aber es gibt noch ein anderes Jubiläum, nämlich 2000 Jahre Varusschlacht. Vor 2000 Jahren kamen die Römer und wollten Germanien erobern. Sie fanden aber, dass das ein äußerst ungastliches Land ist und machten auch bald die Erfahrung, dass es wirklich so ist. Denn Germanien hatte einen Nachteil, es war voller Germanen. Und die machten den Römern das Leben schwer, sodass sie sich dann nach dieser Schlacht sehr schnell zurückzogen. Aber auch danach gab es noch einige Dinge, die unser Land nicht sehr lebenswert machten, denn die germanischen Wälder waren voller großer und gefährlicher Raubtiere, nämlich voller Bären und Wölfe. Das ist heute alles kein Problem mehr, denn Germanen sind wir ja selber, für uns jedenfalls so. Und Bären und Wölfe sind längst ausgerottet. Aber das gefährlichste Raubtier lebt und ist gefährlich wie ein Wolf. Ja, noch gefährlicher, weil er harmlos und unsichtbar daherkommt. Ich meine nicht das HIV-Virus oder den Erreger der Schweinegrippe, sondern ich meine den Materialismus. Schauen wir uns dieses Tier genau an. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist das Denken, wir wollen immer noch mehr, als wir schon haben. Wir denken, die Fülle des Lebens, das Erfülltsein besteht darin, immer noch mehr Dinge zu haben. Wenn wir nur das haben, was wir jetzt schon haben, sind wir nicht erfüllt. Aber wenn wir noch ein bisschen mehr haben, dann ist es da, dann ist das Ziel erreicht, dann haben wir Ruhe, dann ist Friede da. Wir wollen immer mehr, als wir schon haben. In dem Text ist von einem Reichen die Menschen die Rede. Er war schon reich, aber er war immer noch nicht zufrieden. Er hätte ja da schon sagen können, jetzt kannst du Ruhe haben, aber nein. Und das zweite Teil von diesem Tier, der zweite Teil ist die Aussicht, noch mehr haben zu können. Ja, da ist die Chance, ich kann noch mehr haben. Ich habe die Gelegenheit und diese Gelegenheit war auch da in dieser Geschichte, denn sein Feld hatte gut getragen. Er konnte etwas daraus machen. Der Materialismus hatte ihn fest im Griff. Wo beides zusammenfällt, ich muss mehr haben, damit ich endlich Ruhe und Frieden habe. Und die Gelegenheit, noch mehr zu bekommen, macht den Materialismus. Kommen wir zur Wirkung des Materialismus oder der Habgier. Ihr seht es auf dem Blatt auch, ist aufgeführt. Materialismus macht gottlos. Ich kann nicht Materialist sein und Gott haben. Das geht nicht. Der Psalmist sagt, denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Eine uralte Erfahrung und Jesus erneuert das. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht zwei Herren haben. Das geht nicht. Der zweite Punkt ist, Materialismus verwandelt Menschen in Raubtiere, in Bären, in Wölfe. Der Prophet Hesekiel beschreibt es in Kapitel 22, Vers 27. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen, um ihrer Habgier willen. Also die Habgier ist wie ein Virus, der im Gehirn oder im Herzen wirkt und das Erbgut umbaut und einen Menschen in einen habgierigen Wolf verwandelt. Oh, danke schön. Sehr schön. Super. Dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Dieselben Menschen verändern sich, gehen über Leichen. Der dritte Punkt, Materialismus macht ich bezogen. Sehen wir uns die Verse 17 bis 19 in unserem Text nochmal an. Ich lese nochmal. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mutes. Eine Frage, welches Wort kommt am häufigsten vor in diesem Text? Ich, wie oft kommt das vor? Ich habe jetzt nicht nachgezählt, das ist jetzt auch rein wirklich eine Frage von mir aus. Völlig naiv. Zehnmal in einem sehr, sehr kurzen Abschnitt. Und das ist kein Zufall. Materialismus macht ich bezogen. Und es taucht ja nicht nur das Wort ich vor, sondern auch hier mir und meiner und meine Seele. Er spricht zu seiner Seele, er verdoppelt sich sogar sozusagen. Er ist total mit sich selber beschäftigt. Er ist ganz nach innen gekehrt. Er scheint von der Umwelt nur so viel wahrzunehmen, wie ihm dient. Alles andere ist ihm egal. Er hat voll auf damit zu tun, sich um sich selber zu drehen. Er denkt nicht mehr an andere. Es wäre ja möglich, dass um ihn herum in seinem Dorf eine Menge Leute wohnen, die bedürftig sind und die gar nichts von der guten Ernte hatten, weil sie gar kein Land besitzen, die hungern und krank sind. Aber auf die verschwendet er keinen Gedanken. Er denkt auch schon lange nicht an Gott. Er hat genug. Er hätte mal freinehmen können vom Kreisen um sich selber, aber da ging es erst richtig los. Ein Teufelskreis. Einmal gefangen kommt man da nicht so schnell raus. Kennt ihr das, wenn man einmal in die Chipstüte greift? Ich kenne das. Und deswegen greife ich gar nicht erst das erste Mal rein. Man kann nicht aufhören, bis es einem bis hier steht. Die Habgier macht nie satt, sie ist nie froh und erfüllt. Sie kann nur verzehren und kaputt machen und Menschen ichbezogen machen und in Raubtiere verwandeln. Viele von uns sitzen hier und denken, warum bin ich eigentlich so blockiert? Warum bin ich so träge? Es ist das Verlangen nach mehr haben. Der Materialismus, der unsere Leidenschaft für Jesus anknabbert und auffrisst. Materialismus verheißt persönliches Glück, es verheißt Erfüllung, aber es ist eine Lüge. Materialisten sind unglücklich, sie sind voller Unruhe. Kurzfristig haben sie Spaß, aber es ist nie von langer Dauer. Sie strahlen Unruhe aus. Wie werde ich ein Mensch mit Ausstrahlung, war vor einiger Zeit oder vor langer Zeit, ich weiß nicht, ist mir mal untergekommen als Thema für ein Frauenfrühstück, war das nicht mal? Wie werde ich ein Mensch mit Ausstrahlung? Werde ein Materialist und du wirst eine Ausstrahlung haben. Und was für eine? Nein, wie kann man wieder ein echter Mensch werden? Wie kann man wieder ein echter Mensch werden? Jesus sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Vor Materialismus in jeder Form. Habgier ist wie ein gefährliches Tier, vor dem man sich hüten muss. Jetzt kommt die Herbstzeit, ich gehe joggen im Wald. Und wenn es so dämmerig, nicht ganz hell ist, dann einerseits freue ich mich, dass ich joggen kann, aber andererseits denke ich immer, bei jedem Geräusch kommt da vielleicht ein Schwarzkittel aus dem Unterholz raus. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Und das ist so ständiger Gedanke, so beim Joggen, bei mir zurzeit. Aber das ist überflüssig, wie ich gehört habe. Der Förster sagte mir, Wildschweine greifen nie Menschen an. Aber so bin ich halt. Glaubst du das nicht, Jutta, oder? Es gibt immer ein erstes Mal, ja klar. Dankeschön. Aber vergesst die Wildschweine. Vergesst sie, Habgier ist viel gefährlicher als Wildschweine. Der erste Schritt zum Menschwerden, die Gefahr in unserem persönlichen Umfeld wahrnehmen. Wahrnehmen. Von der Art, wie Jesus das ausdrückt, ist klar, der Kampf gegen die Habgier ist nicht etwas für einige wenige besonders Gefährdete, so dass ich jetzt irgendwie Leute ausgucken könnte, der oder der ist habgierig oder ist gefährdet, sondern nein, hütet euch, sagt Jesus, und er sagt es zu allen. Jeder einzelne von uns ist gefährdet. Hütet euch vor aller Habgier, vor jeglicher Form von Habgier. Der Kampf gegen die Habgier ist eine Auseinandersetzung, die nie aufhört. Ein ganzes Leben lang nicht. Die Warnung ist ganz, ganz ernst. Seht zu, klingt im Original eigentlich noch viel drastischer. Ständig auf dem Kiviv sein, so wie ein ängstlicher Jogger im Wald, wo es wimmelt vor Wildschweinen. Die Gefahr bleibt latent ein Leben lang vorhanden. Es ist nicht nur eine Gefahr für junge Menschen oder für Leute im mittleren Alter, die ihre Karriere bauen, oder nur für alte Menschen, für alle. Der zweite Schritt zum Menschwerden, die Wahrheit verinnerlichen, wer du bist, ist wichtiger als das, was du hast. Wer du bist, ist wichtiger als was du hast. Klingt banal. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sagt Jesus. Das, wenn ich das verinnerlichen kann, was ich bin, mehr als ich habe. Ich kann bettelarm sein, ich kann in Lumpen hier vor euch stehen und Hausrat und Auto und Bankkonto und alles verlieren. Die Hauptsache ist immer noch da. Ich bin wichtiger als das, was ich habe. Das entschärft den Materialismus. Das macht den Materialismus zahnlos. Das ist ja die Lüge, dass wir gerne glauben, und der Volksmund sagt es, hast du was, dann bist du was. Das ist eine Lüge. Hast du was, dann bist du noch lange nichts. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. All die Fülle ist nicht im Bankkonto, ist nicht im Urlaub, ist nicht im Haus, nicht in einem einträglichen Geschäft oder einem Beruf. All die Fülle ist in dir, bekennen wir. Und wir meinen es hoffentlich auch so. Wenn wir das tief verinnerlichen würden, wozu sollte ich denn immer mehr haben wollen? Das schenke ich mir. Dritter Punkt. Danken. Denn du hast ohne dein Zutun schon mehr bekommen, als du denkst. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Er war reich und das war erstmal ein Segen, ein Geschenk. Er hatte schon genug. Er wusste es nur leider nicht und das ist die Tragik. Und er machte sich nicht klar, wem er das zu verdanken hatte. Nicht den Bruchteil eines Gedankens, ja, woher kommt denn eigentlich dieser plötzliche Reichtum her? Wo ist denn eigentlich die Quelle von dieser guten Ernte? Hier kommt der Dank ins Spiel. Darum feiern wir übrigens auch jedes Jahr wieder Erntedank und wir machen auch eine Sammlung, sehr bewusst, wir machen nicht viele Sammlungen in der Gemeinde hier, Geldsammlung, aber Erntedank, da feiern wir das mit einer Geldsammlung als Gegendemonstration gegen den Materialismus. Das ist unsere alljährliche Sonntagsdemo hier. Da kommt der Dank ins Spiel. Dank kommt von Denken. Wenn ich danke, dann habe ich mir Gedanken gemacht, wo kommt das her, was ich gekriegt habe. Dafür war das vor einer Woche hier alles so toll aufgebaut, um uns das einmal vor Augen zu haben, was wir alles haben. Dank ist Kampf gegen den Materialismus. Wer danken kann, der kann sich gegen krankhafte Habgier wehren. Wir sind reich. Wir können alle eine lange Liste machen, wie reich wir sind und was wir eigentlich alles zu danken haben, unserem Schöpfer. Wir wachen auf und wir stellen fest, der Wecker, er funktioniert. Ich liege in einem Bett mit einer Decke, die mich warm hält. Und ich komme selbstständig aus dem Bett heraus. Denn unsere Beine, die sind in Ordnung. Und dann dieses herrliche Frühstück, der Duft, der Tasse Kaffee, das frische Brötchen, selbstverständlich aufgebacken im Backofen Sonntag früh und nicht beim Bäcker geholt. Ein Bad mit gutem Wasser, jemand, der uns am Tisch gegenüber sitzt. Dann der Weg in den Gottesdienst, da geht das Fenster zum Himmel auf. Es ließe sich bis zum Abend fortsetzen, was wir alles so zu danken haben. Da kommt der Dank. Und mit dem Dank zum ersten Mal so etwas wie Frieden und Erfüllung. Also wer danken kann, der hat den Materialismus besiegt. Wer danken kann, hat mit Sicherheit auch Frieden. Der vierte Schritt, sich klar machen, egal wie viel du kriegst, du kannst es nicht mitnehmen. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Gute Frage. Ich würde sagen, die rechte Antwort darauf ist, danach kräht dann nun wirklich kein Hahn mehr, wer es dann kriegt. Jedenfalls hat er das dann nicht mehr, das ist klar. Ein reicher Mann segnet das Zeitliche, er stirbt, Beerdigung. Kurz nach der Beerdigung fragt ein Nachbar den anderen, ganz neugierig, und jetzt war doch die Testamentseröffnung, wie viel hat er denn hinterlassen? Der Nachbar sagt, alles. Alles. Das beleuchtet eine wichtige und wesentliche Wahrheit, die eigentlich doch jeder kennt von uns, sollte man meinen. Man könnte mit Recht sagen, es ist eine Binsenheit, wieso redet der da drüber, weiß doch eh jeder. Aber kaum einer beherzigt das. Deswegen haben wir so viel Materialismus im Land. Wenn wir das angeblich alle wissen, dass man alles wieder abgeben muss, dass das letzte Hemd keine Taschen hat und so weiter, wenn das angeblich alle wissen, warum sind wir dann so sehr damit beschäftigt, Sachen anzuhäufen? Das ist doch nicht logisch. Das ist doch dumm. Das ist genau der Grund, warum Gott zu ihm sagt, du Narr. Es gibt ein Zwillingsgleichnis zu diesem Gleichnis in Kapitel 16, im gleichen Evangelium in Lukas, nämlich das Gleichnis von dem untreuen Verwalter. Bei diesem Gleichnis hier sagt Gott zu dem, du Narr. Und wisst ihr, was der Herr zu dem untreuen Verwalter sagt? Recht so. Du hast klug gehandelt. Der hat die wenigen Tage, die er noch hatte, seine Prokura in seiner Firma, hat er dazu genutzt, um sich gläubiger zu machen, die ihm dann Geld geben. Der war schlau. Der wusste, nur noch wenige Tage, dann nimmt man mir alles. Und dann bringt mir das gar nichts, dass ich jetzt die Prokura habe, dass ich jetzt schalten und walten kann im Geschäft. Der war schlau. Nicht fair, nicht gerecht, aber schlau. Wir wissen es doch. Machen wir was daraus. Handeln wir entsprechend. Der fünfte Schritt, reich werden vor Gott. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wohlstand für alle, so warb eine Partei. Sag nicht welche, ist ja eigentlich auch egal, Wahl ist ja vorbei. So will es prinzipiell auch Gott. Gott kann sich identifizieren mit diesem Motto, Wohlstand für alle. Wir haben schon so viel bekommen. Ich habe es gerade eben aufgezählt, nur einen Bruchteil davon. Er will noch viel mehr geben. Reich sollen wir sein, unermesslich reich. Und ein Reichtum, der viel, viel größer ist als der Reichtum, den es auf dieser Welt gibt. Den Reichtum dieser Welt, den müssen wir alles wieder abgeben. Aber diesen Reichtum, den dürfen wir behalten. Wir können hier auf der Erde reich sein. Momentan ist wieder mal Bill Gates, habe ich gelesen, der reichste Mann der Welt. Aber wir können bei Gott reich sein. Der Unterschied ist, der Reichtum dieser Welt vergeht. Auch Bill Gates, sein Reichtum vergeht mal. Wenn er stirbt, dann muss er alles da lassen. Hoffentlich ist er auch reich bei Gott. Unsere Seele wechselt von dieser Welt in Gottes Welt hinüber. Aber den irdischen Reichtum muss die Seele zurücklassen. Die Frage ist, wie viel Reichtum wird sie bei Gott vorfinden? Oder wird sie feststellen, es ist ja gar nichts da? Den größten Reichtum bei Gott gibt es geschenkt. Weitaus das meiste. Jesus sagt zu seinen Freunden, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und was für eine Wohnung. Er starb für unsere Sünden. Und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Er darf sterben in der Gewissheit, dass für ihn gesorgt ist. Und dass er eine glänzende Zukunft hat bei Gott. Er ist schon unermesslich reich. Ich lade ein, sich beschenken zu lassen, im Glauben den vollen Reichtum Gottes anzunehmen, den er anbietet. Was Jesus hier meint, ist allerdings noch etwas anderes, noch ein anderer Reichtum. Und ich möchte anknüpfen bei der Predigt, die wir neulich gehört haben, über das Vaterunser. Der Bauer sieht auf seinen Reichtum und fragt sich, was soll ich tun? Christen fragen so nicht. Christen fragen anders. Christen beten. Christen beten, dein Wille geschehe. wie im Himmel, so auf Erden. Neben mir. Sie tun das nicht ohne ein gewisses Herzklopfen, denn diese Bitte, dein Wille geschehe, bezieht sich ja auch auf ihren ganz persönlichen Reichtum, auf ihr Bankkonto. Nee, ich kann ja nicht beten, Herr, dein Wille geschehe, aber mein Bankkonto, das behalte ich für mich und verhalte mich im Übrigen genau wie der reiche Kornbauer. Das geht ja nicht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott hat uns beschenkt. Haben wir ihn schon gefragt, Herr, was willst du mit all dem tun, was ich von dir bekommen habe? Was ist dein Wille? Das ist ein gutes Gegengift gegen den Materialismus. Es führt unweigerlich dazu, reich zu werden bei Gott. Unermesslich reich. Ich möchte zum Reichtum einladen hier. Ich möchte mich nicht aufhalten damit, den Materialismus zu beschreiben und euch das fürchten zu lernen, sondern möchte euch gerne einladen, reich zu werden. Reich bei Gott. So beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Und all das, was wir haben und sind, ist ein Teil und gehört mit hinein in dieses Gebet. Wenn du so betest, dann wirst du Gottes Willen erfahren. Und du wirst reich werden an Erfüllung, an Freude. Und das Ganze wird eine unbezahlbare Erfahrung sein. Bete, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Erden. Amen. Erden. Amen. Erden. Amen.